Matthäus 5, wir gehen weiter durch die Bergpredigt nach einer kleinen Pause. Und wir machen einen Vers durch heute, den Vers 8. Was denkt ihr, ist die großartigste Erfahrung im Leben? Wenn ich dir einen Gutschein geben würde, für was immer du tun willst, was würdest du aussuchen? Was wäre das Größte für dich? Flug ins All oder am Mount Everest stehen oder vielleicht einen Vulkanausbruch beobachten, mit dem weißen Hai tauchen. Der Michael, der mit uns in Südafrika war, der hat es gemacht. Vielleicht sagen die Singles heiraten. Wisst ihr, was Mose gesagt hat? Er hat zu Gott gesagt, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Lass mich dich sehen, ich will dich sehen, Gott pur. Das ist das Größte, weil er ist der, der alles gemacht hat. Den Mount Everest, die Vulkane, die Meere und alles, was in ihnen lebt. Er hat die Ehe geschaffen. Das ist alles nur ein kleines Abbild von seiner Schönheit und seiner Herrlichkeit. Er ist der Herrlichste, er ist der Schönste, er ist der Gerechteste, er ist der Mächtigste, der existiert. Und deswegen ist das ohne Zweifel die größte Erfahrung, die großartigste Erfahrung, die ein Mensch machen kann. Von Angesicht zu Angesicht seinem Schöpfer begegnen. Und wirklich unser Herz hungert danach. Dafür sind wir erschaffen, nach ihm, nach dem lebendigen Gott. Johannes 17 hat Jesus gesagt, dies ist das ewige Leben, dass sie dich, den wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und dieses Erkennen bedeutet in der Gemeinschaft erkennen. Ihr wisst, die Bibel spricht von der intimsten Gemeinschaft zwischen Mann und Frau, so und so erkannte seine Frau. Es geht hier um Beziehung. Das ist die großartigste Erfahrung. Das ist das Leben. Gott kennen. Ihn verpassen ist das Leben verpassen. Augustinus wollte das mit einem kleinen Experiment demonstrieren. Er hat gesagt, stell dir vor, Gott würde dir erscheinen und sagen, ich mache dir ein Geschäft. Und ich mache ein Geschäft mit dir, wenn du willst. Ich gebe dir alles, was du willst. Freuden, Macht, Ehre, Reichtum, Freiheit, sogar Frieden in deinen Gedanken und ein gutes Gewissen. Nichts wird dir Sünde sein, nichts wird dir verboten sein und nichts wird dir unmöglich sein. Du wirst nie Langeweile haben und du wirst nie sterben. Nur, du sollst nie mein Angesicht sehen. Wär's das wert? Nee, spürte, wie dieser Gedanke wehtut in unserem Herzen. Es wäre es nicht wert. Alles andere zu haben und Gott nicht zu haben. Auf der anderen Seite wäre es nicht wert, wenn es sein müsste, alles andere aufzugeben, um ihn zu sehen. Nur dafür allein. Und wäre es nicht wert, alles zu tun, um diese Erfahrung zu machen? Er ist der Wertvollste, er ist der Begehrenswerteste. Jesus hat uns dieses Gleichnis erzählt, dass er wie ein Schatz ist und ein Mann ist bereit, alles zu geben, was er hat, nur um diesen Schatz zu bekommen. Ich denke, das ist, wenn wir klar sehen, zumindest die Antwort auf die erste Frage, was ist die großartigste Erfahrung? Gott sehen, Gott begegnen. Zweite praktische Frage, die ich für uns habe heute Morgen, ist, wie hältst du es mit Reinheit? Ist dir Reinheit wichtig? Ist das ein hoher Wert für dich? Ist das etwas, worum du kämpfst? Lebst du ein reines Leben? Nicht perfekt, das schaffen wir im Himmel. Aber ist das deine Leidenschaft? Oder ist das was, was dir ziemlich egal ist? Bist du da bereit, Kompromisse einzugehen? Und ehrlich gesagt, ich beobachte viele Christen, denen es scheinbar nicht wirklich wichtig ist, die eher nachlässig dabei sind, wenn es um moralische Reinheit geht, um sexuelle Reinheit, um Reinheit in den Gedanken, um Reinheit in den Herzen, um ein reines Zeugnis vor den Ungläubigen. Christen, die bereit sind zu lügen und zu betrügen, die bereit sind in Unzucht zu leben, Pornos zu gucken oder perverse Filme anzuschauen, sich so zu bekleiden, zu flirten, zu saufen, zu fluchen, zu lästern, zu tratschen. Und das, was im Herzen ist, das verrät ja oft die Sprache, gell? Was rauskommt aus unserem Mund, hat Jesus gesagt. Und für viele scheint das keine große Sache zu sein, ein unreines Leben zu leben, was sie nicht groß stört, sind ein Stück weit abgestumpft. Und die Tragödie ist, dass sie sich dieser größten Erfahrung, die es gibt, berauben. Sie berauben sich selbst. Und ich predige auch zu mir selbst, nicht nur zu anderen. Ich meine, das Beschämende ist, dass ich in meinem eigenen Herzen gewisse Abgestumpftheit, Sünde gegenüber wahrnehme. Wir leben in dieser Welt, wir sind so gewohnt, den Dreck dieser Welt, dass wir von manchen Dingen gar nicht mehr so wirklich angewidert sind. Wenn wir bestimmte Dinge sehen, von mir aus im Fernsehen zum Beispiel oder in unseren Gedanken oder in dem Tun. Und wir können Versuchungen nicht immer vermeiden. Manchmal kommen blöde Gedanken in unseren Kopf, unreine Gedanken in unseren Kopf. Lust oder Neid oder Habsucht, Habgier, Rache, Gedanken, selbstsüchtige Gedanken. Aber die Frage ist, wie gehe ich dann damit um? Wie bewerte ich diese Gedanken? Was tue ich damit? Denke ich diese weiter? Lasse ich die weiterlaufen? Oder erkenne ich, nee, das ist ein Problem, das passt nicht zu Jesus und richtig sie. Sagt, hey, das ist falsch, das ist ekelhaft, das ist unrein. Ich verabscheue das. Und ich nehme den Gedanken gefangen, wie Jesus uns sagt, gefangen unter den Gehorsam von Jesus Christus. Und das ist ein gutes Zeichen für uns, wie wir denken und empfinden über Unreinheit, es offenbart uns unser Herz. Und darum geht es Gott ja vor allem, unser Herz. In unserem Vers heute Morgen erinnert uns Jesus daran, dass Reinheit wichtig ist, dass Reinheit wirklich zählt. Warum ist es wichtig? Erstens, weil Gott so ist. Gott ist rein, er ist heilig. In 1. Johannes 1, Vers 5 heißt es, Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Und Gott sagt uns, seinem Volk, seid heilig, denn ich bin heilig. Aber zweitens ist Reinheit auch wichtig, weil Reinheit die Voraussetzung ist, diese großartigste Erfahrung zu machen, die es im Leben gibt. Eine persönliche Gotteserfahrung. Jesus gibt uns Lebensprinzipien hier in den Seligpreisungen. Und in unserem Vers heute Morgen, im Vers 8, sagt er, glückselig, glücklich in ihrer Seele, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Impliziert alle anderen nicht. Hebräer 12, Vers 14 heißt es, jagt dem Frieden nach mit allem und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und das ist keine neue Offenbarung. Jesus reflektiert das Alte Testament, wie auch bei anderen Seligpreisungen. Im Psalm 37, Vers 11 heißt es zum Beispiel, die Sanftmütigen werden das Land besitzen. Das hat Jesus auch in einer anderen Seligpreisung gesagt. Und so heißt es im Psalm 24, die Verse 3 und 4, wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Also übersetzt, wer darf Gemeinschaft mit Gott erfahren im alttestamentlichen Kontext? Der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug. Also ist ein Zusammenhang. Sehnst du dich nach Gottes Erfahrung? Sehnst du dich, Gott zu schauen, ihm zu begegnen? Dann stelle die Frage, wie rein ist dein Herz? Wie rein ist dein Leben? Ist Reinheit was, wonach du strebst? Es gibt einen direkten Zusammenhang, sehen wir hier, zwischen Reinheit und Gottes Erfahrung. Und das hat zwei Aspekte. Der erste ist ein ewiger Aspekt. Ich meine, objektiv gesehen, wie rein sind unsere Herzen? Im Vergleich zu Gott sind sie unendlich unrein, wenn wir uns an ihm messen. Sind wir unendlich schmutzig. Und wir können das nicht selber irgendwie wieder gut machen. Aber Jesus hat es für uns getan. Das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Jesus war Gott, er ist Mensch geworden. Er hat ein perfektes Leben für uns gelebt, ein sündenloses Leben, was wir nicht leben können. Und hat am Kreuz unseren Platz eingenommen, den Platz des Sünders. Sich unseren Schmutz zurechnen lassen, bezahlt dafür. Er ist auferstanden, er lebt und er bietet uns ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott, als Kinder Gottes, als Erben seines Reiches, als Geschenk an. Und so, wenn du dieses Geschenk annimmst, wenn du dich Jesus anvertraust, dann findet diese Überweisung statt. Dein Dreck auf Jesus am Kreuz und sein perfektes, heiliges Leben wird uns zugerechnet. Wir sind bekleidet mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Und das ermöglicht uns erst Beziehung mit Gott zu haben. Also wenn du Jesus annimmst, dann wirst du Gott sehen. Dann wirst du Gemeinschaft mit Gott haben in der Ewigkeit, in seiner Herrlichkeit. Und nur er kann dich reinigen von deiner Lebensschuld. Nur er kann dein Herz verändern. Und das ist ein Teil des neuen Bundes in Hesekiel Kapitel 36. Da sagt der Herr, ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Innerstes geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Also hast du Jesus und hat Jesus dich? Das ist das Allerwichtigste. Ohne Jesus wirst du nie Gott schauen. Wirst du nie Beziehung mit Gott haben in einer versöhnten Gemeinschaft als Freund, ihn als Vater. Das ist, wovon wir hier sprechen. Alle Menschen werden ihn kurz sehen, als ihren Richter. Philipperbrief sagt uns, jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Also in der Ewigkeit wird es keine Atheisten geben. Aber nur die, die sich haben reinigen lassen von Jesus, die werden Gemeinschaft mit ihm haben. Seht ihr, Atheismus entspringt nicht von einem reinen Herzen. Von einem unreinen Herzen, sagt uns die Schrift. Römerbrief Kapitel 1 spricht davon, dass alle Menschen Gott erkennen können in seiner Schöpfung. Moderner Begriff heute ist Intelligent Design. Es ist offensichtlich, dass dieses Universum mit seiner wunderbaren Feinabstimmung von der kleinsten Zelle bis zu den Sonnensystemen und Planetenbahnen kein Zufall sein kann. Das ist nicht durch Zufall entstanden. Kein vernünftiger Mensch würde annehmen, dass sich unsere Autos, die da draußen stehen, mit all ihren zusammenwirkenden Teilen durch Zufall über viele Jahre selbst konstruiert haben und selbst zusammengebaut haben. Wie viel weniger das Universum, das viel komplexer ist. Ich meine, jedes einzelne Lebewesen ist komplexer. Psalm 19 sagt uns, der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Und ich lese euch mal, wer mitlesen will, Römer 1, ab Vers 18. Ich möchte euch da mal einen längeren Abschnitt vorlesen. Und ich lese es aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Genauso lässt Gott aber auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel herab wird er über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen, die durch Unrecht die Wahrheit niederhalten. Also was Unrecht ist, die Wahrheit zu unterdrücken. Denn was von Gott erkennbar ist, ist unter ihnen bekannt. Gott hat es ihnen vor Augen gestellt. Seine Schöpfung ist ein riesiges Hinweisschild. Hier bin ich. Hier ist ein Schöpfer, hier ist ein Planer, ein persönlicher Gott. Seine unsichtbare Wirklichkeit, seine ewige Macht und göttliche Majestät sind nämlich seit der Schaffung der Welt in seinen Werken zu erkennen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Trotz allem, was sie von Gott wussten, ehrten sie ihn nicht als Gott und brachten ihm auch keinerlei Dank. Stattdessen verloren sich ihre Gedanken ins Nichts und in ihrem uneinsichtigen Herzen wurde es finster. Seht ihr, hier haben wir wieder den Herzenszustand. Sie hielten sich für weise und wurden zu Narren. Die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauschten sie mit Bildern von sterblichen Menschen, mit Abbildern von Vögeln, vierfüßigen und kriechenden Tieren. Heute haben unsere Götzen vielleicht eher vier Reifen, aber wir beten im Prinzip dieselben Götzen noch an wie die Heiden damals. Vers 24, darum hat Gott sie den Begierden ihres Herzens ausgeliefert, diesen bösen Begierden, die in ihrem Herzen sind. Er hat sie ihrer Unsittlichkeit überlassen, sodass sie ihre eigenen Körper schändeten. Sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge. Sie beteten die Geschöpfe an und verehrten sie anstelle des Schöpfers, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Darum hat Gott sie entehrten Leidenschaften ausgeliefert. Ihre Frauen vertauschten den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen und ihre Männer machten es genauso. Sie gaben den natürlichen Verkehr mit den Frauen auf und wurden von wilden Verlangen zueinander gepackt. Männer trieben es schamlos mit Männern. Sie empfingen den gebührenden Lohn für ihre Verirrung an sich selbst. Und weil sie es nicht für gut hielten, Gott anzuerkennen, und dann geht es weiter und weiter, noch andere böse Dinge, die da aufgezählt werden. Aber weil sie es nicht für gut hielten, Gott anzuerkennen. Denn dann wären sie ihm verantwortlich, oder? Dann hätten sie jemand über ihnen, der ihnen sagt, was richtig ist, was falsch ist, was sie tun sollen und was sie lassen sollen. Und sie wollten ihr eigener Herr sein. Das ist die Ursache von Atheismus. Und weil sie es nicht für gut hielten, Gott anzuerkennen, lieferte Gott sie einem verworfenen Denken aus, sodass sie tun, was man nicht tun darf. Also Gott hat einfach ihrem verworfenen Denken, das was in ihrem Herzen ist, das Böse, hat ihnen einfach freien Lauf gelassen. Sie drehten ihr eigenes Ding, sie folgten ihrem eigenen sündigen Herzen. Und dann lest ihr diese Liste, Vers 29. Jede Art von Unrecht, Bosheit, Habsucht und Gemeinheit ist bei ihnen zu finden. Sie sind voller Neid, Mord, Streit, List und Tücke. Sie reden gehässig über andere und verleumden sie. Sie hassen Gott, sind gewalttätig, hochmütig und prahlerisch. Im Bösen sind sie sehr erfinderisch und ihre Eltern verachten sie. Das ist fast wie eine Beschreibung unserer heutigen Welt. Sie sind unbelehrbar, unzuverlässig, gefühllos und kennen kein Erbarmen. Obwohl sie wissen, dass jeder, der so handelt, nach Gottes Gesetz den Tod verdient, tun sie es nicht nur selbst, sondern finden es auch noch gut, wenn andere es ebenso machen. Also zusammengefasst, ein gottloses Leben aus einem gottlosen Herzen. Titus schreibt auch über religiöse Unreinige. Gibt auch im Religiösen. religiöses Mäntelchen über das böse Herz, das unreine Herz. Titus schreibt in Titus 1, Vers 15, den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung, ihr Denken, als auch ihr Gewissen. Sie gaben vor, Gott zu kennen, das religiöse Mäntelchen, aber in den Werken verleugneten sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewehrt. Also der Ursprung von Atheismus und auch von falscher, heuchlerischer, selbstgeschnitzter Religion ist rebellischer Stolz. Aber Gott existiert. Und wer ihn erfahren will, der braucht ein reines Herz. Und Jesus ist der Einzige, der es dir geben kann. Was ist ein reines Herz? Ein reines Herz ist, wenn wir sagen, etwas ist rein, dann ist es nicht beschmutzt, offensichtlich. Also ein reines Herz ist ein heiliges Herz im moralischen Sinn. Aber auch ein ungeteiltes Herz. Auch das ist eine Bedeutung von rein. Ein unverdünntes, ein ungemixtes Herz, wenn wir so sagen wollen. Wir sagen, ein reiner Saft oder reines Gold, dann ist nichts anderes drin. Also ein reines Herz ist ein Herz, das nur für Gott schlägt. Nur für seinen Willen, für das sein Wille und seine Ehre das Wichtigste ist. Ein Herz, das nicht vermischt ist, nicht geteilt ist, nicht vermischt ist mit Eigensinn oder Materialismus oder Weltlichkeit oder was immer es ist. Und Gott zu sehen, hat eine ewige Komponente, aber es hat auch eine irdische Komponente. Viele Christen würden gerne mehr von Gott erfahren, eine größere Intimität, aber sie strecken sich gleichzeitig nicht nach Reinheit aus und leben ein unreines Leben. Und Gott zu sehen ist nicht etwas, was wir uns irgendwie verdienen können, es ist immer Gottes Gnade, wenn er sich uns offenbart. Es ist immer wegen Jesus und nicht wegen uns. Aber ein bewusst unreines Leben wird ein Hindernis sein. Sünde betrübt den Heiligen Geist. Im Epheser 4 zählt uns der Paulus einige Beispiele auf. Wir wollen es ja konkret machen. Epheser 4, Vers 27, da sagt er, gebt dem Teufel keinen Raum. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitgeben kann. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es dem Hörenden Gnade gebe. Also nur aufbauende Worte, nicht Worte, die niederreißen. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Also Unversöhnlichkeit, Unwille zu vergeben, kann so ein Hindernis sein, haben wir letztes Mal gesehen. Das ist auch kein neues Konzept. Jesaja 59, die Verse 1 und 2. Da sagt der Prophet im Alten Testament, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr ist nicht schwer, um zu hören, sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Unser Gott ist ein persönlicher Gott. Er ist eine Person, eigentlich drei Personen. Und eigentlich ist es ganz einfach, ganz klar. Ihr Männer, wenn ihr wie Elefanten im Porzellanladen auf den Gefühlen eurer Frauen herumtrampelt und sie beleidigt und tut und sagt, was sie verletzt und was sie nicht ausstehen kann, dann werdet ihr keine sehr intime Beziehung mit eurer Frau haben. Schlaft wahrscheinlich eher auf der Couch. Ganz einfach, ganz klar. Sie wird sich hoffentlich nicht von euch scheiden lassen, aber eure Sünde wird eure Intimität in eurer Beziehung limitieren. Im Übrigen auch eure eigene Zuversicht euren Frauen gegenüber. Wenn ihr wisst, dass ihr sie verletzt habt, wenn ihr wisst, dass ihr vielleicht sogar fremdgegangen seid, dann werdet ihr erst gar nicht die Intimität mit ihr suchen. Und umgekehrt gilt das natürlich genauso für die Frauen. Aber wenn wir auf diesem Beziehungslevel drüber denken, ist es eigentlich völlig klar. Und genauso ist es mit Gott. Gott ist barmherzig, er ist vergebensbereit, er ist geduldig, wenn wir hinfallen. Wir können jederzeit umkehren, er wartet immer mit offenen Armen auf uns. Aber ein Leben in bewusster Rebellion und in bewusster Unreinheit und Sünde, das betrübt ihn. Und er kennt unsere Herzen, er kennt unsere Motivation. Welche Einstellung wir der Unreinheit gegenüber haben. Und Jesus sagt zur Ehebrecherin, ich verdamme dich nicht, aber geh hin und sündige nicht mehr. Also sie musste ihre Einstellung, sie musste ihren Lebensstil ändern. Buße tun ist das biblische Wort dafür. 1. Thessalonicher 4, Vers 3, da heißt es, dies ist Gottes Wille. Und wieder mal so viele Christen fragen, was ist Gottes Wille für mein Leben? Hier, dies ist Gottes Wille, eure Heiligung. Im Kontext heißt es konkret, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Also eure Heiligung, Reinheit, dass wir Jesus ähnlich sind in unserem Herzen, das ist Gottes Wille für dein Leben. Und wir können uns nicht aus uns selbst allein heiligen, das funktioniert nicht. Aus eigener Kraft und Jesus erwartet es auch nicht. Wir sind nur sehr begrenzt fähig, uns selbst zu ändern. Aber Jesus kann es in uns tun. Heiligung, Jesus ähnlicher werden, ist sein Gnadenwerk in uns. Also wir müssen an ihm dranbleiben. Bernd hat, glaube ich, letzte Woche drüber gesprochen. Das ist der Schlüssel. Aber das heißt nicht, dass Gott es unabhängig von uns tut. Oder dass es vielleicht sogar gegen uns tut. Wir dürfen nie selbstgenügsam werden. Denken, oh, guckt mir mal zu, wie ich mich reformieren werde. Nee, das klappt nicht. Wir müssen auf ihn allein vertrauen dabei. Aber wir müssen uns ihm auch zur Verfügung stellen und mit ihm mitarbeiten in diesem Heiligungsprozess. 2. Korinther 7, Vers 1. Diese Zusagen, Kinder Gottes zu sein, gelten uns, liebe Geschwister. Darum wollen wir uns von allen reinhalten, was Körper und Geist beschmutzt und in Ehrfurcht vor Gott die Heiligung verwirklichen. Es geht nicht unabhängig von Jesus, aber gleichzeitig sagt Gott uns hier, dass wir uns reinhalten sollen und die Heiligung verwirklichen sollen. Also wir haben einen Anteil daran. Jakobus 4, Vers 8. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen oder Doppelherzigen, wörtlich die, die mit geteilter Seele, mit geteiltem Herzen, wir würden sagen, mit einem Fuß beim Herrn, mit dem anderen Fuß in der Sünde oder in der Welt. Also es sind sehr konkrete Entscheidungen, die wir treffen müssen. Und so zum Abschluss ein paar Punkte. Wie können wir unsere Herzen reinigen? Erstens, wir müssen umdenken, wir müssen Buße tun. Und wir müssen Reinheit in unserem Leben wieder einen hohen Stellenwert einräumen, eine hohe Priorität einräumen. Wir müssen uns dafür entscheiden, ich will der Reinheit nachjagen. Und wir wissen immer bei Nachfolge, es kostet was. Wir müssen auch die Kosten überschlagen. Wir müssen bereit sein, die Kosten auf uns zu nehmen, wenn wir ein reines Leben leben wollen. Nachfolge kostet uns, zuallererst kostet es uns Selbstverleugnung. Weil unser Fleisch will in eine andere Richtung. Das muss ans Kreuz. Das muss sterben. Vielleicht werden dich Leute auslachen, wenn du sagst, ich will ein reines Leben leben. Ich will nimmer mitmachen bei dem Dreck. Vielleicht wirst du Freunde verlieren. Ich habe Freunde verloren, als ich mich entschieden habe, Jesus nachzufolgen damals. Die konnten irgendwie nichts mehr mit mir anfangen. Vielleicht wird es dir sogar finanziell was kosten. Ich denke an ein junges Pärchen in Österreich, was da in der Gemeinde war, bei uns. Mal Ehevorbereitung, die haben dran gedacht, nicht zu heiraten, einfach so zusammenzuleben als Studenten, weil das billiger war als zu heiraten. Ist pervers, dass wir solche Gesetze haben, aber es kostet, Gottes Weg zu gehen. Ich kann an ein anderes Pärchen denken, die heiraten wollten und die gesagt haben, okay, oder daran gedacht haben, ich konnte sie dann Gott sei Dank sie überzeugen, dass es nicht das Beste wäre, weil es geht auch um unser Zeugnis vor der Welt, aber sie haben daran gedacht, okay, lass uns doch schon vorher zusammenziehen, das ist billiger, nur eine Wohnung zu haben als zwei. Ja, stimmt, ist billiger. Und die Eltern haben sie sogar ermutigt, haben gesagt, hey, warum macht ihr nicht, ist doch, oh, jetzt halt hier zwei. Aber was ist dir dein Zeugnis vor der Welt wert? Anna, aber wir machen ja nichts. Klar, erzähl das deinen Nachbarn, deinen Ungläubigen. Was darf es dich kosten, ein reines Leben zu leben? Also, umdenken, Buße tun mit allen Konsequenzen und allen Kosten. Zweitens, bewusste Sünde bekennen. Das heißt, damit übereinstimmen, das beim Namen nennen. Das ist falsch, das ist Mist, das muss raus aus meinem Leben. Wenn wir unsere Schuld bekennen, dann verliert die Sünde die Macht über unser Leben. Dritter Punkt, für Reinheit beten. Vielleicht, wenn du ehrlich zu dir selbst bist, bist du noch gar nicht willig in deinem Herzen. Ein reines Leben zu leben, dann mach das zu deinem Gebet. Sag, Herr, gib mir ein williges Herz. Mach du mich willig. Wir können ihm sowieso nichts vormachen. Im Psalm 51, Vers 12 hat David so gebetet, erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Das dürfen auch wir beten. Viertens, Gemeinschaft mit Gott suchen. Im 2. Korinther 3, Vers 18 lernen wir, wenn wir Jesus betrachten, wenn wir mit Jesus abhängen, dann werden wir verwandelt in sein Bild durch den Heiligen Geist in uns. Dann werden wir ihm ähnlich, ganz natürlich. Also bleib im Gespräch mit Jesus. Such ihn jeden Tag. Such jeden Tag die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, dass du ihm Raum gibst in deinem Herzen, in deinem Leben, dass er dein Leben ausfüllt. Verlieb dich immer wieder neu in Jesus. Das ist auch so ein Schlüssel. Für Verliebte ist es nicht schwer zu tun, was dem anderen gefällt und zu lassen, was dem Geliebten nicht gefällt. Wenn du verliebt bist, dann bringst du von mir Blumen nach Hause, ganz natürlich. Und dann lässt du den Heavy Metal und hörst Klassik mit ihr im Auto. Kein Problem. Ist nicht schwer. Fünfter Punkt, wie können wir Jesus betrachten? In seinem Wort. Epheserbrief spricht vom Wasserbad im Wort. Römer 12 spricht davon, dass wir unser Denken erneuern. Das tun wir auch anhand von Gottes Wort. Da lernen wir, wie er denkt. Psalm 119, Vers 9, wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein, indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Also ich möchte uns ermutigen, dass wir alle täglich Zeit mit Gott verbringen, tägliche stille Zeit, ganzen Tag im Gespräch sind mit ihm, aber dass ihr euch täglich Zeit nehmt, in seinem Wort Gemeinschaft zu haben mit ihm, das prägt uns. Sechster Punkt, an den ich denken konnte, Gemeinschaft mit ihm haben im Abendmahl. Zu betrachten, wie sehr er uns liebt, wie viel er getan hat, um mit uns zusammen zu sein, um das Ganze möglich zu machen. Ich meine, er hat alles getan, was in seiner Macht stand. Und wenn ich ihn betrachte, wie sehr er mich liebt, im Abendmahl, dann berührt es mein Herz. Dann verliebe ich mich neu. Und das ändert dann meine Einstellung. Weil ich mag meinen Geliebten nicht verletzen und nicht betrüben. Ist doch klar eigentlich. Und das wird eine Auswirkung ganz praktisch auf mein Leben haben. Und dann werde ich ihn wieder mehr sehen und ihm tiefer begegnen. Und da ist ein Kreislauf. Siebter Punkt, letzter Punkt, an den ich gedacht habe, vielleicht könnt ihr noch an weitere denken, ist Gemeinschaft mit gleichgesinnten Geschwistern. 2. Timotheus 2, Vers 22. Die Jugendlichen begierden aber fliehe, strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Also ein Gemeinschaftsprojekt. Flieh von den Lüsten, die in deinem Herzen sind, und such diese Gemeinschaft. Versuch, Reinheit zu verwirklichen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Jakobus 5, Vers 16 ist ein ähnlicher Vers. Da heißt es, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Also echte christliche Gemeinschaft. Wir versuchen, das zu leben, besser zu leben in unserer Gemeinschaft als Männer, auch in unseren Hauskreisen versuchen wir das. Ehrliche, gleichgesinnte christliche Gemeinschaft zu leben, wo wir offen voreinander sind, wo wir auch bereit sind, uns voneinander korrigieren zu lassen, wenn ein Bruder sagt, hey du, das ist aber nicht wirklich sauber da in deinem Leben, das sieht nicht so toll aus. Wo wir andere in unser Leben sprechen lassen, wo wir füreinander beten und einander ermutigen und ermahnen und anfeuern und inspirieren. Ja, komm, lass uns gemeinsam alles für den Herrn, alles für den König, alles zu seiner Ehre. Ah, wir wollen ihn gemeinsam suchen, wir wollen ihn tiefer erfahren. Wir wollen Gott sehen. Wir wollen, dass sein Reich kommt wie im Himmel, so auf Erden, in unserem Leben. Wir wollen, dass er geehrt wird. Wir wollen ein gutes Zeugnis sein für die, die ihn noch nicht kennen. Leben in Gemeinschaft, das ist Gottes Plan für uns. Und ich möchte euch ermutigen, regelmäßig im Gottesdienst zu sein, regelmäßig Männerstammtisch oder Männerfrühstück beim Frauengebet zu sein. Vielleicht sogar in den Hauskreis zu gehen, wenn ihr noch keinen seid. Beim André ist noch Platz frei. Geht auf den André zu. Glückselig, glücklich in ihrer Seele, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Amen. Vater, dieser Vers fordert uns heraus. Weil wir wissen, wir sind alle noch nicht da, wo wir sein sollten oder sein könnten sogar. Aber Herr, wir sehnen uns nach mehr von dir. Und wir wissen das sogar aus der Geschichte, aus der Erweckungsgeschichte, dass Erweckung immer dann passiert, tiefere Begegnung mit dir, wenn Christen Buße tun. Wenn Christen sich neu nach Reinheit ausstrecken und Kompromisse sein lassen, sich nichts mehr vormachen, nicht mehr rausreden, sondern einfach umgehen mit dem Dreck in ihrem Leben. Und so bitte ich für uns, Herr, dass du ganz persönlich zu jedem Einzelnen sprichst und dass du deinen Finger auf das legst in unserem Leben, was du gerade ändern willst. wo du uns reinigen willst. Und Vater, ich möchte bitten, dass du uns ein williges Herz schenkst. Gib uns ein reines Herz, gib uns einen neuen Geist, Herr. Und lass uns dich tiefer erfahren. Das ist unsere Sehnsucht. Und das ist das Größte, das ist die wunderbarste Erfahrung, die es gibt in dieser Welt. Und alles andere, was Sünde uns anbietet, ist nicht mal vergleichbar damit. Und wir wissen, es ist eine Lüge, denn der Lohn der Sünde ist der Tod am Ende und nicht das Glück, was sie uns verspricht. Du bist unser Glück. Und so bitte ich um dein Gnadenwirken in unseren Herzen, Herr. Dein reinigendes Wirken. Reinige deine Gemeinde, Herr. Wir beten um Erweckung für Deutschland, für Europa, für Südafrikas Township. Aber wir wissen, Erweckung beginnt hier in uns, in unserem Herzen. Und so, Vater, halten wir dir unsere Herzen hin heute Morgen. Reinige uns, erneuere uns und schenk uns eine neue, tiefere Offenbarung von dir. Wir wollen beten, wie Mose gebetet hat. Lass uns deine Herrlichkeit sehen. In Jesu Namen. Amen. Und dazu segne euch unser wunderbarer Herr. Zuallererst mit einem willigen Geist, einem willigen Herz, einem offenen Herz dem Herrn gegenüber. Und auch den Geschwistern. Lass uns wachsen drin, in dieser echten Gemeinschaft zu leben und gemeinsam der Heiligkeit nachzujagen, ein Zeugnis für ihn zu sein. Amen. Und wenn jemand Gebet haben möchte, heute und hier, dann kommt doch auf uns zu. Ich bin gern für euch da. Der Bernd ist da, Marianne. Ja. Lass uns noch ein Lied zum Abschluss singen. Ich wünsche euch noch Gottes Segen für den Sonntag heute.